Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Vor ein paar Folgen haben wir hier in einer Stunde History darüber gesprochen, wie vor allem die Europäer in Afrika eingefallen sind, sich den ganzen Kontinent zu eigen gemacht und ausgeraubt haben und später dann auch noch offiziell untereinander aufgeteilt bei der Kongo-Konferenz in Berlin. Das könnt ihr euch später mal anhören, wenn ihr wollt. Heute aber sprechen wir über einen anderen Kontinent, auf dem was Ähnliches passiert ist, allerdings ein paar Jahrhunderte früher. Der auch praktisch überfallen wurde, in diesem Fall vor allem von den Spaniern, das waren ja begeisterte und eifrige Seefahrer, die sich praktisch komplett Südamerika unter den Nagel gerissen haben. Aber die Geschichte dort ist anders ausgegangen als die in Afrika, denn Südamerika konnte seine Unabhängigkeit zurückerobern und sich von der spanischen Besetzung befreien. In der Schlacht von Ayacucho vor 200 Jahren am 9. Dezember 1824, über die wollen wir sprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr zuhört.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallihallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Mit der Schlacht von Ayacucho, da wurde ja die spanische Herrschaft in Südamerika beendet. Aber wann und wie hat sie denn eigentlich angefangen?
Naja, also Kolumbus entdeckte 1492 Amerika und knapp 40 Jahre später sind schon die Spanier auf dem Kontinent. 1535 nämlich gründen sie das Vizekönigreich Neuspanien. Das war das alte Aztekenreich, also das sogenannte Mesoamerika, also Mittelamerika. Vor allem Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. Und die Spuren der Azteken, die sind bis heute erhalten, kann man sich angucken. Das ist sehr lohnenswert. 1542 kam dann Peru zum spanischen Kolonialreich und 1717 das sogenannte Neugranada. Das waren Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panama. Und als letztes die Gegend Rio de la Plata. Das war 1776. Und das war das Flusssystem in Argentinien. Argentinien, Bolivien, Uruguay und Paraguay. Also nahezu der gesamte Subkontinent. Und die Grundlage dafür war der Vertrag von Tordesillas vom 7. Juni 1494.
Ein großes südamerikanisches Land allerdings, habe ich jetzt nicht gehört, das fehlt in der Aufzählung, nämlich Brasilien. Warum das?
Naja, Spanien war nicht die einzige Kolonialmacht. Portugal zum Beispiel, der Nachbar auf der Iberischen Halbinsel, die hatten auch Kolonien und beide stritten sich nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus über Einflusssphären. Und da kam dann der Papst ins Spiel, das war damals Alexander VI. Der übertrug mit einer päpstlichen Bulle am 3. Mai 1493 der spanischen Krone alle Länder, die Kolumbus entdeckt hatte. Dazu grenzte er das ganze Gebiet mit einer schwungvollen Linie auf dem Globus sozusagen ab. Eine Seite Spanien, die andere Seite Portugal. Diese Linie war so weit östlich, dass auch Brasilien in den spanischen Bereich fiel. Und dagegen protestierte dann der portugiesische König Johann. Und Alexander VI. Hatte dann ein Einsehen und schob die Linie einfach ein Stückchen weiter nach Westen, sodass Brasilien nicht in den spanischen, sondern in den portugiesischen Bereich fiel. Also ein Geschacher um Macht, Einfluss und natürlich um Ausbeutung von Land und Leuten, die, das versteht sich von selbst, in dieser Zeit wurden gar nicht erst gefragt.
Wie war denn das Verhältnis zwischen Spanien und Portugal nach dieser Entscheidung des Papstes?
Na, sagen wir mal angespannt. Es gab natürlich Konflikte um den exakten Grenzverlauf in Brasilien und dann gab es Zeiten, in denen Portugal und Spanien in einer Personalunion vereint waren. Damit fielen dann die portugiesischen Kolonien auch an Spanien und dann gab es Streit um Uruguay. Im Siebenjährigen Krieg 1756 besetzte Portugal das Land, später muss es wieder zurückgeben. Also das gesamte Verhältnis war alles in allem nicht konfliktfrei.
In diesen Kolonien gab es ja die Vizekönige. Welche Aufgaben hatten die?
Na, die mussten in erster Linie die spanische Krone in der neuen Welt repräsentieren. Sie hatten keine besonderen Befugnisse, sie waren auch keine Könige. Da gab es nur einen und der war natürlich in Spanien. Die Spanier versuchten die Länder, also ihre Kolonien, mit einer Verwaltung zu ordnen und zu überziehen. Und Spanien hatte dafür extra eine Kolonialbehörde eingerichtet. Und von dort wurde diese Kolonialpolitik gesteuert und organisiert. Wer fährt wohin und welche Befugnisse hat er dort?
Und wir kommen zurück aus den Kolonien und damit auch zum Thema unserer Folge, der Schlacht von Ayacucho, der alles entscheidenden Schlacht um die Unabhängigkeit der spanischen Kolonien in Südamerika. Und die wurde angeführt von einem General, General Antonio José de Sucre.
Soldaten, Von den heutigen Anstrengungen hängt das Schicksal Südamerikas ab. Ein weiterer Tag des Ruhms wird eure bewundernswerte Standhaftigkeit krönen.
Ein Hochplateau in den Anden, 3200 Meter über dem Meeresspiegel. General Sucre und seine Männer erwarten in der Ebene den Angriff der spanischen Truppen.
Soldaten, es lebe der Befreier, es lebe Bolívar, der Retter Perus.
Antonio José de Sucre, 29 Jahre alt, Brigadegeneral und enger Vertrauter von Simón Bolívar, schwört seine fast 5700 Männer auf den Kampf gegen die Royalisten ein. Der spanische Vizekönig de la Serna und sein Generalleutnant José de Canterac besprechen sich mit ihren Offizieren. Das Gelände ist nicht einfach, aber sie haben weit mehr Soldaten im Heer. 9000 sollen es gewesen sein. Jedenfalls beziehen die Spanier Stellung in den Hängen des Berges Cunturcunca und sind damit erstmal im Vorteil. Sie sind zwar nicht in allerbester Verfassung, wochenlang sind sie durch die Anden und durch Flüsse marschiert, immer auf den Fersen von de Sucre und seinen Männern. Die Versorgungslage ist schwierig, sie sind müde und hungrig. Aber vieles spricht trotzdem für einen Sieg der Spanier. Sie haben immerhin auch Artillerie, 10 Kanonen. De Sucre keine einzige. Kurz vor der Schlacht passiert noch etwas Ungewöhnliches. Einige hundert Männer bekommen die Erlaubnis, sich auf der Ebene zwischen den beiden Stellungen zu treffen. Sie schütteln sich die Hände und umarmen sich. Sie kämpfen zwar unter verschiedener Flagge, sind aber miteinander verwandt oder befreundet und müssen als Zwangsrekrutierte oder Kriegsgefangene nun gegeneinander in die Schlacht ziehen. Der 9. Dezember, morgens 9 Uhr. Die Schlacht beginnt. Das Gelände ist schwierig. Links und rechts der Ebene geht es steil bergab. Zwischen den Stellungen liegt ein tiefer Graben. Ihn zu durchqueren ist riskant. Um 10 Uhr schickt der Oberkommandeur der spanischen Truppen, Canterac, deshalb seine rechte Flanke vor. Sie bewegt sich um den Graben herum und greift die linke Flanke von de Sucres Truppen an, die sich rund um einen verlassenen kleinen Bauernhof positioniert hat. Die spanischen Truppen rücken vor, zu Fuß und zu Pferd. Sie treffen auf die entschlossene Kavallerie und Infanterie der Unabhängigkeitskämpfer. Hier wie da sind die Armeen in 4 Divisionen aufgeteilt. Durch ein Missverständnis stößt die linke Flanke der Spanier zu schnell vor und ist bald abgeschnitten von ihren Geschützen und den restlichen Divisionen ihres Heeres. Die anderen Einheiten der Spanier schaffen es nicht mehr, zueinander zu finden. Die Truppen der Unabhängigkeitskämpfer bekommen Oberwasser und vor allem die Reiterverbände können die Königstruppen unter Druck setzen. Die spanischen königlichen Verbände beginnen sich aufzulösen und wer kann, zieht sich auf die Stellungen am Berg zurück. Allerdings dicht gefolgt von de Sucres bewaffneten Reitern. Spaniens Vizekönig de la Serna ist gezwungen, selbst zu kämpfen. Er wird verletzt und gefangen genommen. Nach 3 Stunden ist der Kampf vorbei. Die verbliebenen höheren Offiziere der Spanier beraten, was zu tun ist. Einige wollen weiterkämpfen, aber die Verluste sind jetzt schon hoch. Um 17 Uhr überbringt einer von de Sucres Generälen das Angebot einer ehrenvollen Kapitulation. Und noch am Abend ergeben sich alle spanischen Kräfte in der Sierra. Antonio José de Sucre schreibt noch vom Schlachtfeld aus an Simón Bolívar.
Eure Exzellenz, das Schlachtfeld hat die Entscheidung für uns getroffen. Die letzten Überreste der spanischen Macht in Amerika sind an diesem 9. Dezember in dieser glücklichen Schlacht verschwunden. Der Krieg ist zu Ende, Peru ist frei.
Simón Bolívar lässt es sich nicht nehmen, seinen besten General und engsten Vertrauten zu feiern.
Die Schlacht von Ayacucho ist der Gipfel des amerikanischen Ruhms. General Sucre ist der Held von Ayacucho. Er ist der Erlöser der Kinder der Sonne. Er hat die Ketten gesprengt, die Pizarro dem Reich der Inkas angelegt hatte.
Nur kurz nach der Schlacht von Ayacucho endet, nach mehr als 3 Jahrhunderten, die spanische Herrschaft über Südamerika.
Nadine Kreuzhaler war das über die Schlacht von Ayacucho und da tauchen wir jetzt nochmal richtig tief ein ins Thema mit Stefan Beck. Er ist Südamerika-Spezialist und schreibt gerade ein Buch über diese Schlacht. Hallo, Herr Beck.
Hallo, Frau Auerbach.
Herr Beck, nehmen Sie uns doch mal mit aufs Schlachtfeld. Wer genau kämpfte denn dort gegen wen?
Die spanischen Kolonialtruppen, die allerdings zum Großteil auch Südamerikaner waren, und in dem speziellen Fall, es war ja in Peru, waren es nicht nur Peruaner, sondern heute würde man sagen Bolivianer in den Reihen der Spanier. Also im Allgemeinen die Fußtruppen, die Soldaten waren Südamerikaner und die Offiziere Europäer. Auf Seiten der Patrioten, wenn man die bezeichnet, Da kämpften also erstmal die großkolumbischen Truppen.
Von wie vielen Menschen sprechen wir denn da so grob?
Ja, also die Spanier hatten 7.000 Mann zusammengezogen, von denen allerdings nur 6.000 kämpften. Mhm. Bei den Patrioten waren es etwas weniger, also knapp 6.000.
Aber das war ungefähr gleich viel.
Ja.
Und warum war jetzt nun diese Schlacht von Ayacucho, denn es gab ja die südamerikanischen Unabhängigkeitskriege, warum war diese Schlacht ausgerechnet denn die entscheidende?
Es war deswegen die wichtigste, weil es wirklich die letzten spanischen Truppen waren oder das letzte große spanische Truppenkontingent. Es gab natürlich auch noch die Garnisonen und man hätte weiter kämpfen können, aber es ist nicht passiert, weil man eben da gesagt hat, nach dieser Niederlage, das würde zu lange dauern und es würde auch Blutvergießen bedeuten, wenn man da weitermachen würde, zumal eben keine Aussicht bestand, auch auf Verstärkungen aus Spanien, um den Kampf da eben fortzusetzen.
Das heißt, dann waren die südamerikanischen Unabhängigkeitskriege mit dieser Schlacht dann tatsächlich auch beendet?
Es haben sich nicht alle an die Kapitulation halten wollen. Ich will nicht sagen überall genauso, aber es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich, dass da einzelne Festungskommandanten gesagt haben, wir kämpfen da noch etwas weiter.
Wie ging es denn dann eigentlich weiter nach dieser Schlacht von Ayacucho in Südamerika?
Naja, also das Heer ist noch nach Oberperu, also nach Bolivien gezogen, wo sich die Spanier mehr oder weniger aufgelöst haben beziehungsweise untereinander bekämpft, sodass es nicht mehr zur Schlacht kam.
Wie reagierte denn eigentlich die spanische Krone darauf, dass plötzlich alle Kolonien in Südamerika weg waren?
Der spanische König Ferdinand VII. War mit innenpolitischen Gegnern beschäftigt, weil die Gegenrevolution sozusagen, die war erst im Jahr davor zu Ende gebracht worden. Und er konnte also nicht sofort Truppen schicken, um dort die Kämpfe fortzusetzen. Er hätte es zwar gewollt, aber es ging nicht. Und als es dann durchgegangen wäre, gab es Druck von Europa, von den europäischen Nachbarn und aus den USA, das zu lassen. Und deswegen hat er es dann akzeptieren müssen.
Stefan Beck ist Südamerika-Spezialist. Er schreibt gerade ein Buch über die Schlacht von Ayacucho. Herr Beck, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Matthias, wir springen jetzt nochmal zurück ins 16. Jahrhundert. Da herrschte König Karl V. in Spanien. Und aus dieser Zeit ist ein Satz bekannt, dass er über ein Reich herrschte, in dem die Sonne niemals unterging. Was soll denn das bedeuten? Also was umfasste dieses Reich?
Ja, es ist auf jeden Fall riesig groß. Fangen wir einfach mal in Amerika an. Im Süden von Nordamerika, also in den heutigen USA, waren die Spanier. Dann im gesamten mittelamerikanischen Raum und dann im Norden und entlang der Küstenlinie des Pazifischen Ozeans bis runter nach Feuerland. Und dann natürlich hatte Spanien selbst Besitzungen in Sizilien, in Sardinien, den spanischen Niederlanden. Spanien selbst gehört natürlich auch dazu. In Afrika kamen etwa 20 Gebiete dazu und nicht zu vergessen Asien. Dort vor allem die Philippinen oder Neuguinea. Ob das nun stimmt mit der niemals untergehenden Sonne, das weiß ich natürlich nicht genau. Aber es war so mehr eine Metapher. Jedenfalls war das Reich riesig.
Ja, die Geschichte der spanischen kolonialen Eroberungen, die hat ja schon am Ende des 15. Jahrhunderts begonnen. Das haben wir ja anfangs schon besprochen. Zur gleichen Zeit fanden ja noch zwei weitere Ereignisse statt, die das begünstigt haben, ne?
Ja, das kann man jedenfalls vielleicht so sagen. Wir werden das gleich noch vertiefen. Also die beiden Ereignisse, das waren die Reconquista, also die Rückeroberung Spaniens von der muslimischen Herrschaft, die es dort seit 711 gab. Das war 1492. Und die Conquista, also die Eroberung Südamerikas, das begann mit dem Vertrag von Tordesillas 1493. Da haben wir uns aber auch schon mal eine Stunde History drüber gemacht. Einerseits befreiten die Spanier ihre eigene Halbinsel und andererseits unterwarfen sie nach und nach andere Länder. Vielleicht ist das nur ein Zufall, dass beides fast aufs gleiche Jahr hinauslief.
Ja, und diese Frage, die gebe ich jetzt mal weiter an Professor Friedrich Edelmeier von der Uni in Wien. Er ist Experte für lateinamerikanische Geschichte. Hallo Herr Edelmeier.
Guten Tag.
War das denn jetzt wirklich nur Zufall oder hingen all diese Ereignisse zusammen?
Die Ereignisse hängen sehr wohl zusammen. Wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen, um das zu verstehen. nämlich zuerst zum Vertrag von Alcachofasch. Alcachofasch, das war ein Vertrag aus dem Jahr 1479, und da wird der kastilische Erbfolgekrieg beendet, in dem Portugal involviert war. Anerkennt zwar jetzt Portugal die kastilische Königin Isabella, aber gleichzeitig erreicht Portugal, dass die Spanier nicht an der afrikanischen Westküste südlich der Kanarischen Inseln vordringen dürfen. Mhm. Und damit ist den Spaniern der Weg nach Asien zu den Gewürzinseln versperrt. Und nachdem aber mit dem Gewürzhandel man unglaubliche Profite machen konnte, gibt es Überlegungen, wie man sozusagen die Portugiesen austricksen kann. Und dann kommt eben im Jahre 1492 die Eroberung von Granada, und damit hat die kastilische Monarchie Geld frei, um die Idee des Kolumbus auf dem Westweg nach Asien zu kommen, zu finanzieren. Im Kolumbus erreicht dann auch wirklich, wie er glaubt, Asien. Dass er in Amerika gelandet ist, das hat er Zeit seines Lebens nicht mitbekommen. Er stirbt mit dem Wissen, in Asien gewesen zu sein. Jedenfalls als Konsequenz dieser Reise von Kolumbus im Jahr 1492 nach dem Westen, als Konsequenz müssen Spanien bzw. Kastilien und Portugal einen neuen Vertrag abschließen, der die Einflusszonen im atlantischen Raum festlegt. Der Vertrag von Alcachofasch hat eine Ost-West-Linie gezogen. Also südlich dieser Ost-West-Linie dürfen die Kastilier nicht vordringen. Und jetzt wird ein neuer Vertrag geschlossen in Tordesillas 1494, dass eine Nord-Süd-Linie eingezogen wird. Das heißt, westlich dieser Nord-Süd-Linie dürfen die Portugiesen nicht vordringen, östlich die Spanier nicht.
Okay. Und so landeten die Spanier dann in Südamerika?
So landeten die Spanier in Amerika. Nicht in Südamerika zuerst, weil die Portugiesen haben dann bemerkt, dass diese Linie des Vertrags von Tordesillas auch Brasilien, das heutige Brasilien, betrifft. Und das heißt, die Portugiesen können, weil Brasilien östlich der Tordesillas-Linie liegt, können die Portugiesen dort auch das Land erobern, kolonisieren.
Lassen Sie uns doch bitte mal, Herr Edelmeier, zu sprechen kommen auf diese Vizekönigreiche, die man ja übrigens nicht Kolonien nennt. Ist das richtig?
Ja, genau.
Diese Vizekönigreiche, welchen Stellenwert hatten die für Spanien?
Ja, sie sind erstens einmal ein wichtiger Lieferant für Edelmetalle, und hier ist Silber zu nennen. Auf der anderen Seite sind sie auch ganz wichtig für die Produktion von diversen Gütern, zum Beispiel Zucker, später auch Tabak und Baumwolle. Und diese Territorien bedeuten auch, dass Spanien seine Politik in Europa finanzieren kann. Das kostet unglaubliche Mengen Geld. Mhm. Aber dieses Geld bekommt eben die kastilisch-spanische Monarchie aus eben den Ressourcen von Übersee.
Wenn man das mal so gegenrechnet, Herr Edelmeier, würden Sie dann sagen, dass Spanien von diesen Vizekönigreichen eher profitiert hat? Oder haben die da eher reingebuttert? Denn das ist ja, wie Sie gerade selber gesagt haben, relativ teuer und aufwendig gewesen, das alles zu unterhalten und auch zu verteidigen, ne?
Ja, nein, aber die Spanier haben davon auf alle Fälle profitiert. Ohne die amerikanischen Vizekönigreiche wäre es unmöglich gewesen, eine Hegemonialpolitik in Europa zu finanzieren.
Wenn wir mal zum Ende dieser Geschichte jetzt gucken, aus welchen Gründen ist denn diese ganze Ansammlung dieser Vizekönigreiche, warum ist denn dieses Reich zerbrochen? War das wirklich die Schlacht von Ayacucho oder hatte das noch andere Gründe?
Nee, das hatte viele, viele andere Gründe. Der erste Grund ist, die Spanier haben den Fehler begangen, die rebellischen englischen bzw. britischen Besitzungen in Nordamerika in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien finanziell zu unterstützen. Das führt zwar dann zum Erfolg der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Aber schon damals gab es warnende Stimmen, die sagten, das könnte sozusagen sich auch auf Spanien auswirken, weil ja auch dann die spanischen Territorien ihre Unabhängigkeit verlangen könnten. So ist es auch dann wirklich passiert, dass später dann auch die Vereinigten Staaten die Unabhängigkeitsbewegungen in Südamerika bzw. in Hispanoamerika unterstützt haben.
Und welchen Stellenwert hatte denn die Schlacht von Ayacucho in all dem?
Ja, das ist die letzte Schlacht einfach in einem Unabhängigkeitskrieg. Aber im Prinzip war da schon alles verloren. Es haben in dem Moment einfach die Spanier nicht die militärischen Kräfte, um überall in, sagen wir, von Argentinien bis Mexiko alle Unabhängigkeitsbewegungen niederzudrücken. Und insofern ist das ein zwar langwieriger Prozess, geht über mehr als 10 Jahre, aber die Schlacht von Ayacucho ist eigentlich nur ein Endpunkt einer Serie von Niederlagen.
Professor Friedrich Edelmeier war das. Von der Uni Wien, er ist Experte für lateinamerikanische Geschichte. Herr Edelmeier, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Matthias, die Befreiungskriege in Südamerika, die begannen mit dem 19. Jahrhundert. Warum gerade dann? Wodurch wurden die ausgelöst?
Naja, in Europa war zu der Zeit auch sehr viel los. Die Kolonialmächte England, Frankreich und Spanien, die waren beeinflusst und verwickelt in die Französische Revolution. Die Ideen gingen weit über Europa hinaus, etwa nach Hispaniola. Wo? Toussaint Louverture, der sogenannte schwarze Napoleon, die Revolution auf Haiti anführte. Die Revolutionäre dort beriefen sich auf die Ideen der Französischen Revolution und gleichzeitig waren ihre Kolonialmächte in Europa gebunden, weil es sehr viele antifranzösische Koalitionskriege gab, die waren teuer und sie banden die Soldaten auf dem Kontinent. Und da rückten dann die Kolonien logischerweise etwas in den Hintergrund.
Wann waren sie denn eigentlich vorbei, die Befreiungskämpfe in Südamerika?
Die fanden statt zwischen 1809 und 1825 und danach war der Kontinent von den Kolonialmächten befreit. Wir sagen immer Befreiungskrieg, das stimmt natürlich, aber diese Kriege waren mitunter auch Bürgerkriege gegen die höheren Beamten, die, ich sage mal, Kollaboration gemacht haben und gegen die Nachfahren der frühen Einwanderer und Kolonisten aus Europa. Heute würde man sagen, die im Land geborenen, nicht indigenen Menschen. Viele von ihnen standen zur Kolonialmacht und somit auf der anderen Seite der Befreiungskämpfer.
So, auf diese Befreiungskriege, da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer. Und zwar mit Professor Stefan Rinke vom Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Hallo, Herr Rinke.
Hallo.
Herr Rinke, was waren die Auslöser für die Befreiungskriege in Südamerika?
Es gab unterschiedliche Faktoren, die man bündeln kann. Einmal die politischen Faktoren, da muss man die napoleonischen Kriege in Europa nennen. Napoleon hat ja ab 1808 Spanien besetzt und den spanischen König Ferdinand VII. Abgesetzt. Dadurch entstand dort und aber auch in den spanischen Kolonien in Amerika ein Machtvakuum. Und daraufhin haben sich gerade in Lateinamerika lokale Juntas gebildet, übrigens in Spanien auch. Und die haben eigentlich zunächst erstmal dem König die Treue geschworen und praktisch gesagt, sie regieren im Namen des Königs, weil sie eben diese neue französische Oberhoheit nicht anerkennen wollten. Faktisch aber haben sie unabhängig von Spanien agiert. Der zweite Punkt, den man nennen muss, sind die ideologischen Einflüsse. Da sind vor allem die Ideen der Aufklärung, die kennen wir alle, natürlich die amerikanische und französische Revolution. All das hat auch die Eliten in Lateinamerika inspiriert. Damit kamen Konzepte wie Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung auch in den Kolonien an und fielen dort, wo man natürlich die Unterdrückung besonders spürte, auf fruchtbaren Boden. Dritter Faktor sind die wirtschaftlichen und sozialen Faktoren oder Komponenten, die Unzufriedenheit dort. Denn die Kreolen, also die in Amerika geborenen Nachkommen der spanischen Siedler, die fühlten sich von der spanischen Krone benachteiligt, weil sie nicht die höchsten Ämter in Politik und Wirtschaft innehaben konnten. Das hatten immer die Spanier aus Europa praktisch, die dort für kurze Zeit hinkamen. Außerdem führten auch die wirtschaftlichen Beschränkungen des kolonialen Handels verstärkt zur Frustration bei den lokalen Eliten. Und schließlich muss man natürlich auch nennen, es gab charismatische Führungspersönlichkeiten. Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo und so weiter.
Genau, über einen würde ich ganz gerne sprechen, über den Simón Bolívar, den Sie gerade schon angesprochen haben. War er wirklich die entscheidende Figur auf Seiten der Befreiungsbewegung? Weil sein Name fällt ja immer wieder.
Ja, er war zweifellos eine entscheidende Figur, aber es wäre doch zu einseitig, wenn man ihn jetzt als einzige Schlüsselfigur bezeichnen würde. Seine Bedeutung war sicherlich zentral. Er wird ja auch heute noch als El Libertador bezeichnet und verehrt, was seine herausragende Stellung unterstreicht. Er führte auch wichtige militärische Kampagnen an und sein Heldenmythos ist bis heute in vielen Ländern präsent und prägt die nationale Identität. Seine politischen und militärischen Leistungen sind zweifellos vorhanden. Auch seine Vision und seine Ideale von einem vereinten Südamerika, all das, diese panamerikanischen Pläne, all das war schon weit über seine Zeit hinaus auch gedacht, obwohl diese Projekte letztlich scheiterten. Aber es gab eben auch andere wichtige Persönlichkeiten. José de San Martín in Argentinien, Chile und Peru, der spielte auch eine entscheidende Rolle. Dann in Mexiko verlief die ganze Sache und Zentralamerika, da hatte Bolívar überhaupt keine Rolle gespielt. Also das heißt, man muss schon das Ganze im Zusammenhang sehen und natürlich auch die haitianische Revolution dabei nicht zu vergessen, die ja Vorläufer dieser ganzen Ereignisse im restlichen Lateinamerika ist und die letztendlich auch ein ganz wichtiges Beispiel oder so eine Art Gegenbeispiel gab für das, was die Kreolen eben nicht wollten. Und da wäre zum Beispiel Toussaint Louverture zu erwähnen.
Ich würde jetzt aber gerne noch mal gucken auf die Einflüsse anderer Länder. Knapp 50 Jahre vor der Schlacht von Ayacucho, am 4. Juli 1776, da erklärten ja 13 Kolonien in Nordamerika ihre Loslösung von Großbritannien und ihr Recht, einen eigenen souveränen Staatenbund zu bilden. Das war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. War das eine Art Vorbild für die lateinamerikanischen Kolonien Spaniens und Portugals?
Ja, zweifellos spielte das eine ganz wichtige Rolle. Das war eine ideologische Inspiration. Das wurde ja wenige Jahre später durch die Französische Revolution natürlich nochmal verstärkt. Ja, also man hat in Lateinamerika viel stärker rezipiert, was in Frankreich passierte, als was dort in diesen kleinen, unbedeutenden englischen Kolonien an der Ostküste im Norden passiert ist. Das hat man nicht so stark wahrgenommen, obwohl dann nach den Unabhängigkeitskriegen, in die Spanien ja auch eingebunden war, dann natürlich auch sich die Nachrichten verbreitet haben über die Erfolge dort der Kolonisten, dieser ja im Vergleich zu dem riesigen Kolonialreich im Süden doch sehr schwachen kleinen Kolonien. Und die haben es geschafft. Das war sicherlich eine Inspiration, dann natürlich auch dort diese Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das hatte eine starke Ausstrahlung. Die politische Vorbildfunktion, ganz klar, dass man sah, man konnte es also schaffen, sich hier gegen eine europäische Kolonialmacht durchzusetzen. Und natürlich auch die ganz konkrete Schwächung der Kolonialmächte durch diese langen Kriege, die sich ja dann im Gefolge der nordamerikanischen Revolution auch abspielten. Und ich habe nochmal erwähnt, vor allem dann auch mit im Gefolge der Französischen Revolution die haitianische Revolution, ne?
Ja, lassen Sie uns doch bitte nochmal auf die Französische Revolution gucken, 1789. Inwiefern spielte die denn eine Rolle bei den Befreiungsbewegungen in Südamerika?
Ganz klar, also zuerst mal sind zu nennen die Ideen der Französischen Revolution. Die hatten einen ganz starken Einfluss in Lateinamerika. Diese revolutionären Gedanken, die stellten ja die bestehenden kolonialen Machtverhältnisse in Frage, die gesamte Idee der Monarchie. Und das inspirierte auch das Streben nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, wenngleich das keineswegs bei allen Mitgliedern der Eliten so war. Manche dachten auch, man könne vielleicht eine Unabhängigkeit unter einem von Spanien dann ausgeschickten König erreichen. Ja, es gab also unterschiedliche Vorstellungen, wie die Herrschaft in Zukunft geprägt sein sollte. Aber Frankreich war da ein wichtiger Punkt und gleichzeitig auch ein wichtiges Gegenbild. Ja, was man vermeiden wollte, war der Terror, ne? Also die Aufstände der Unterschichten, das alles wollte man nicht. Das war sozusagen in der Hinsicht, war Frankreich dann auch ein Gegenbild. Aber politisch war es zweifellos ein Vorbild, weil man dort eben gesehen hatte, eine etablierte, mächtige Monarchie wurde durch ein völlig neues politisches System ersetzt. Und auch das hat gerade Männer wie Bolívar dann auch angetrieben. Und ich hatte es schon erwähnt, gerade auch die Schwächung der Kolonialmächte durch die napoleonischen Kriege, die wiederum ja auch eine Folge der Französischen Revolution sind, all das schwächte die spanische und portugiesische Kontrolle in Übersee erheblich.
Herr Rinke, wenn wir mal auf das Heute gucken, was würden Sie sagen, wie sehr ist der südamerikanische Subkontinent noch geprägt von der Kolonialzeit?
Ja, das ist eine Diskussion, die schon seit Jahrzehnten auch geführt wird. Und sicherlich kann man das in verschiedenen Bereichen erkennen. Was die gesellschaftlichen Strukturen angeht, da sieht man, dass noch tiefe Spuren heute vorhanden sind. Es gibt weiterhin eine große soziale Ungleichheit, die ihre Wurzeln sicherlich auch in der kolonialen Gesellschaftsordnung hat. Dann gibt es eine ethnische Stratifizierung der Gesellschaft, die auch aus der Kolonialzeit bis heute nachwirkt, wobei eben indigene und afrostämmige Bevölkerungsgruppen benachteiligt sind. Also wer keine helle Haut hat, der gilt weniger. Und es gibt eben auch immer noch Eliten, die von der kolonialen Ordnung im weitesten Sinne profitieren, weil sie ihre Machtposition in vielen Fällen bewahrt haben. Auch wirtschaftlich ist eine Prägung erkennbar. Das hatte auch langfristige Folgen. Lateinamerika ist heute nach wie vor stark vom Export von Rohstoffen und Agrarprodukten abhängig. Heute ist es Lithium und Soja. Früher waren es Silber und Kaffee. Und gleichzeitig gehen auch die ungleichen Landverteilungen in vielen Ländern auf koloniale Besitzverhältnisse zurück. Also die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Mächten im Norden der Welt, in anderen Industrieländern, das besteht in vielen Fällen fort. Auch politisch gibt es ein koloniales Erbe. Also diese Idee des Caudillismo als autoritäre Herrschaftsform, auch das hat Wurzeln in der Kolonialzeit. Auch die klientelistischen Strukturen und sogar die Korruption gehen teilweise auf koloniale Praktiken zurück. Das heißt also, die Schwäche demokratischer Institutionen, die man in Lateinamerika sieht, die wird von einigen Autoren direkt dem kolonialen Erbe zugeschrieben. Ich würde sagen, seitdem sind ja 200 Jahre vergangen, da spielen schon auch noch viele andere Faktoren eine Rolle. Und dann natürlich auch die kulturellen und sprachlichen Aspekte. Die Spanisch und Portugiesisch sind die dominanten Sprachen. Die indigenen Sprachen sind an den Rand gedrängt. Das Christentum ist, insbesondere der Katholizismus, ist vorherrschend. Auch da sind die indigenen Glaubensvorstellungen eher an den Rand gedrängt. Aber sie existieren weiter. Sie sind also nicht vom Aussterben bedroht, sondern sie existieren weiter und tragen dazu bei, dass es eben unter dieser Oberfläche eine sehr große Heterogenität und Vermischung auch gibt.
Professor Stefan Rinke war das vom Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Wir haben gesprochen über die südamerikanischen Befreiungskriege und darüber, wie sehr Südamerika auch heute noch geprägt ist vom Kolonialismus. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Rinke.
Sehr gerne.
Vor ein paar Folgen, das hatte ich eingangs ja auch erwähnt, da haben wir über Afrika gesprochen. Heute haben wir über Südamerika gesprochen. Da gab es sicherlich sehr, sehr viele Unterschiede, aber eines ist ja gleich. Auf beiden Kontinenten herrschten in vielen Ländern komplizierte und auch sehr ärmliche Verhältnisse. Warum ist das so?
Also das koloniale Erbe, das sind meistens festgefahrene Strukturen gewesen, und zwar sowohl ökonomische wie auch soziale. Diese haben sich in der Kolonialzeit entwickelt bzw. wurden ins Land gebracht und nach dem Ende der Kolonialzeit von den kreolischen Eliten am Leben gehalten, also von den Nachfahren der europäischen Einwanderer. Das waren zumeist jedenfalls oligarchische Strukturen, also die Herrschaft weniger reicher oder einflussreicher über alle anderen. Und auch die Zeit nach der Kolonialzeit war geprägt von Ausbeutung. Da wurden Rohstoffe abgebaut für den Weltmarkt, aber die Gewinne, die flossen an fremde Firmen. Also es konnte kein Vermögen aufgebaut werden, kein Volksvermögen etwa bei Öl oder Gas. Der Kolonialismus ist zwar Geschichte, aber die Ausbeutung der Kolonien, die ging auch danach noch weiter. Dennoch, nicht die gesamte Misere, finde ich jedenfalls, ehemaliger Kolonien in Südamerika oder in Afrika sind auf den Kolonialismus alleine zurückzuführen, denn es gibt mittlerweile auch genügend eigene, korrupte und auch brutale Regime, die an der Macht sind oder waren.
Das war eine Stunde History über die Schlacht von Ayacucho und das Ende des Kolonialismus in Südamerika. Schön, dass ihr zugehört habt. Ein ganz anderes Thema gibt es in der nächsten Folge. Da sprechen wir über den NATO-Doppelbeschluss von 1979. Bis dann, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.